Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Hey, ich schwitze jetzt schon.
Dann starten wir. Okay. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Meist abwechselnd. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, erinnerst du dich noch an diese Geschichte?
Ja, ich kann mich noch erinnern, Richard, es ging um die Kokosnuss.
Es ging um die Kokosnuss. Sehr gut erkannt, Daniel. Belassen wir es einfach dabei.
Absolut, aber was, eine Sache vielleicht okay. noch. Wir hatten einen sehr schönen Kommentar, dass es tatsächlich eine Frucht geben würde, mit der wir das Ganze jetzt durchziehen können.
Ja, ja, was war das? Die,
die
echte Feige oder so in die Richtung heißt es.
Ja.
Ja, die Feige, ohne Mangelerscheinungen. Aber ich glaube, das Problem vom Protagonisten der letzten Episode von August Engelhardt war ja weniger die Tatsache, dass er nur Kokosnuss gegessen hat, weil das hat er höchstwahrscheinlich eh nicht gemacht, sondern einfach, weil er sonst auch ein bisschen komisch war, was Krankheitsbehandlung und so weiter angeht.
Ja, das stimmt.
Also wahrscheinlich wäre es ihm recht ähnlich ergangen. Hätte er nur diese Feige gegessen. Was allerdings sehr oft vorkommen ist, also als Feedback gekommen ist, ist, dass Christian Kracht, heißt er, glaube ich, ein Buch geschrieben hat, basierend auf dieser Geschichte, und zwar heißt dieses Buch Imperium. Und ich habe das zwar vorhin irgendwie gelesen, als ich die Episode vorbereitet habe, aber dann während der Episode nicht erwähnt. Hier sei es noch einmal erwähnt, es gibt dieses Buch und es gibt, glaube ich, auch Theaterstücke basierend auf diesem Buch. Also, ja, Leseempfehlung.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja?
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Ja. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig. Bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizzacracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen.
Hm.
Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Ja, Daniel, und nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, den Gesetzen der Logik gehorchend, Bedeutet es, dass du diese Woche eine Geschichte erzählen musst? Deswegen frage ich dich, Daniel, was hast du für eine Geschichte mitgebracht?
Ja, Richard, wir springen heute in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Nach Wien und Frankfurt, beziehungsweise um genauer zu sein, nach Neu-Isenburg.
Ja, Wien und Frankfurt. Ist das zufällig eine Geschichte über die Erfindung der Einbauküche?
Ja, nicht ganz, aber es geht auch wieder um eine Person. Also wir beschäftigen uns mit einer Person, die du vermutlich kennst, die eine ganz außergewöhnliche Biografie hat.
Jedes Mal, wenn du sagst, eine Person, die ich vermutlich kenne, ist die Wahrscheinlichkeit bei 0%, dass ich sie kenne.
Naja, sie ist eine der bekanntesten Patientinnen der Medizingeschichte und wird auch häufig darauf reduziert. Und daher schauen wir uns jetzt vor allem ihre Biografie an, abseits ihrer Krankengeschichte, die nämlich auch sehr beeindruckend ist.
Okay, sehr gut.
Die Rede ist von Bertha Pappenheim. Sagt dir der Name was?
Nein.
Dann sagt ihr aber vielleicht ihr Name, was mit dem sie in die Medizingeschichte eingegangen ist. Da hatte sie das Pseudonym Anna O.
Ah, ja, Anna O. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ist es die Freud-Geschichte?
Das ist die Freud-Geschichte, genau.
Ah, ja.
Wir schauen uns heute die Geschichte an die Lebensgeschichte von Bertha Pappenheim an. Nicht fokussiert auf die Anna O-Geschichte, sondern auf die Bertha Pappenheim-Geschichte, weil die nicht minder spannend ist.
Sehr schön.
Bertha Pappenheim war nämlich die Gründerin des Jüdischen Frauenbundes und eine der bekanntesten Figuren der konfessionellen Frauenbewegung zu der Zeit. Bevor sie allerdings zu einer Protagonistin der Frauenbewegung wurde, stand also diese langjährige Krankengeschichte. Und das, was du jetzt schon genannt hast, also Josef Breuer und Sigmund Freud haben nämlich ihren Fall in einem Buch aufgearbeitet oder beschrieben. Dieses Buch heißt Studien über Hysterie. Und da hat sie das Pseudonym Anna O. bekommen. Mhm. Und das hat deshalb zu so einer großen Bekanntheit geführt, weil Freud den Fall Anna O. als wesentlichen Impuls zur Begründung der Psychoanalyse bezeichnet hat. Und sie gilt deshalb als die Urpatientin der Psychoanalyse.
Okay.
Und bis 1953 war das auch mehr oder weniger nicht bekannt. Aber in einer Freud-Biografie hat ein Psychoanalytiker in einer Fußnote erwähnt, dass es sich bei Anna O. um Bertha Pappenheim handelt. Wir schauen uns jetzt mal ihre Biografie ein bisschen genauer an und lernen auch gleich mal meine Expertin für diese Episode kennen. Es ist Britta Konz. Sie ist Professorin für Religionspädagogik an der TU Dortmund. Und sie hat ihre Dissertation über Bertha Pappenheim geschrieben.
Also ich habe als Studentin angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich ein Seminar über die religiöse Frauenbewegung oder religiöse Verbände in der Frauenbewegung gemacht habe und habe mich dann für die jüdische Frauenbewegung entschieden und habe mich eingelesen und war erstens mal fasziniert von der persönlichen Biografie Bertha Pappenheims. Dann, dass ich dachte, es ist schade, dass sie immer noch so sehr auf ihre Rolle als Anna O. festgelegt wird und wenig bekannt ist von dem, was sie für die Frauenbewegung, für die soziale Arbeit und damit eben auch für unsere deutsche Kultur geleistet hat, für die Entstehung von professioneller sozialer Arbeit. Dann hat mich das immer weiter beschäftigt und vor allen Dingen eben die Frage, dass so in der Forschung damals stark betont worden war, beziehungsweise dass man sich eher gesagt hat, das Religiöse musste eher überwunden werden, um die Frauenrechte zu etablieren. Und je mehr Texte ich gelesen habe von Frauen, die der konfessionellen Frauenbewegung angehört haben, desto mehr habe ich gesehen, dass die auch eine religiöse Motivation hatten, sich für Frauenrechte einzusetzen oder sich durch ihren Glauben darin gestärkt gefühlt haben. So wie eine übergeordnete Instanz so über der patriarchalen Männerwelt, dass sie gesagt haben, aber Gott will, dass wir uns für die Rechte einsetzen. Und das fand ich faszinierend. Also wie sie das geschafft hat, sie ist ja orthodox aufgewachsen, so aus ihrem religiösen Feld heraus sich für Frauenrechte einzusetzen, wie sie argumentiert hat, ohne das Judentum abzulegen. Ja, und da bin ich dann hängen geblieben und habe dann die Forschung da angesetzt.
Wir werden Britta Konz jetzt in der Folge noch ein paar Mal öfter hören, aber soweit schon mal so für einen kleinen Überblick. Fangen wir vielleicht mal so am Anfang an. Bertha Pappenheim wächst in Wien auf. Die Familie des Vaters kommt so aus dem Raum Bratislava, damals noch Pressburg. Die Mutter kommt aus dem Frankfurter Raum. Und die Pappenheims waren eine sehr gut situierte jüdische Familie. Also Bertha Pappenheim wurde 1859 geboren und sie führt das typische Leben einer höheren Tochter. Sie wächst jüdisch-orthodox auf und gerade der Vater, der legte sehr viel Wert auf die jüdischen Festtage. Sie kam dann, wie das bei wohlhabenden jüdischen Familien zu der Zeit üblich war, in eine katholische Privatschule und mit 16 endet dann ihre Schulzeit. Und typischerweise würde man jetzt erwarten, dass sie heiratet, was aber nicht passiert. Also sie wird ihr Leben lang nicht heiraten und sie wird sich ihr Leben lang darüber beklagen, dass sie nicht weiter gefördert wurde. Im Gegensatz zum Beispiel zu ihrem Bruder. Ihr Bruder Wilhelm, der ist dann aufs Gymnasium gegangen und hat dann Jus studiert. Mhm. Und wenige Jahre später beginnt dann ihre Krankengeschichte. Die Familie fuhr im Juni 1880 auf Sommerfrische nach Bad Ischl. Und ihr Vater erkrankt dort plötzlich sehr schwer. Der war dann stark fieberig, hat so eine Brustfellentzündung. Und die Mutter und die Tochter übernehmen dann die Pflege des Vaters. Und laut Krankenbericht von Josef Breuer, der ab November Bertha Pappenheim dann behandelt, beginnen hier im Sommer die ersten Krankheitserscheinungen. Also sie fängt an zu halluzinieren. Sie war zum Beispiel lange allein oder oft allein mit ihrem Vater, den sie da gepflegt hat, hatte Angst, war übermüdet und sieht dann zum Beispiel schwarze Schlangen. Das war aber noch nicht alles. Sie verliert dann ihre Sprache, kann teilweise nur noch Englisch reden und mit der Zeit häuften sich dann diese Zustände.
Sie hat ihre Sprache und hat nur noch Englisch reden können.
Ja, genau. Sie hat dann nur noch Englisch reden können. Sie hat Deutsch verstanden, aber sie hat nur noch Englisch reden können.
Okay.
Anfang September gingen dann die Pappenheims wieder zurück nach Wien. Der Zustand des Vaters hat sich immer noch nicht verbessert und Bertha und ihre Mutter pflegten dann den Vater weiter. Aber für Bertha Pappenheim war es dann immer schwerer. Also sie wurde immer schwächer und entwickelte dann auch einen sehr starken Husten. Und das ist dann die Zeit, in der die Familie den Josef Breuer zur Hilfe holen. Das war zu dem Zeitpunkt ein sehr beliebter Arzt in der Wiener Oberschicht. Und es beginnt jetzt eine zweijährige besondere Beziehung zwischen den beiden. Also er besucht sie täglich und sie entwickelte ganz viele unterschiedliche Symptome in dieser Zeit. Also wie gesagt, sie konnte lange Zeit nur Englisch reden, hatte Lähmungserscheinungen, hatte Angstvisionen, war teilweise erblindet. Hinzu kommen dann heftige Stimmungswechsel von Heiterkeit bis zu extremen Angstgefühlen. Und Breuer diagnostiziert dann Hysterie. Und an der Stelle müssten wir jetzt eigentlich quasi mindestens eine Folge zu Hysterie machen.
Ja.
Weil Hysterie eine sehr spannende und lange Geschichte hat. Ich kürze es hier jetzt wirklich so radikal ab, weil wir einfach die Zeit nicht haben dafür. Mhm. Hysterie also leitet sich ab von Hysteron, dem griechischen Wort für Uterus. Und es gibt unterschiedliche Theorien dazu, aber eine der bekanntesten stammt von Hippokrates. Der sagt, der hat die Theorie, dass der Uterus bei betroffenen Frauen im Körper wandert und sich dann im Gehirn festsetzt.
Aha.
Hysterie war zu dem Zeitpunkt, also Anfang des 20. Jahrhunderts, eine sehr häufige Diagnose und wurde sehr unterschiedlich therapiert. Teilweise auch extrem schmerzhaft, zum Beispiel mit Elektroschlägen, also mit Elektrotherapien. Es gab auch Wasserkuren, also wo die Frauen über lange Zeit in Bädern verbringen mussten.
Ja.
Teilweise auch mit gynäkologischen Eingriffen. Und die erste große, aus heutiger Sicht wissenschaftliche Beschäftigung mit Hysterie stammt von Jean-Marie Jacot. Und hier schließt sich jetzt sozusagen der Kreis wieder, denn Freud, der mit Breuer befreundet war, der war für einige Monate bei Jacot in der Klinik und hat sich eben auch sehr mit Hysterie beschäftigt.
Mhm.
Und Breuer entscheidet sich dann für eine Sprechbehandlung. Er therapiert Bertha Pappenheim eben mit einer Sprechbehandlung, was zu dem Zeitpunkt sehr ungewöhnlich war. Denn das ganze Feld Psychoanalyse und so gibt es ja noch nicht in der Form. Und eigentlich wären eben andere Therapieformen zu dem Zeitpunkt typischer gewesen. Aber er entscheidet sich eben für die Sprechbehandlung und er versetzt sie in einen hypnotischen Zustand und redet dann mit ihr. Im April 1881 stirbt dann Sigmund Pappenheim, also Bertha Pappenheims Vater. Und das führt dazu, dass es Bertha Pappenheim noch viel schlechter geht. Im Bericht, den wir eben überliefert haben durch Josef Breuer, heißt es dann, dass er mehrfach bei ihr vorbeikommt, sie auch füttert, weil sie sonst keine Nahrung zu sich nimmt. Und ja, dann immer, wenn er bei ihr vorbeikam, ihr, wie das heißt, ihr die Geschichte abnahm. Also hat ihn in diesen hypnotischen Zustand gebracht und hat eben dann, wie sie es geheißen haben, die Geschichte abgenommen. Mhm. Sie verbringt dann auch einige Zeit in unterschiedlichen Sanatorien. Und sie verwendet im Laufe ihrer Behandlung einige Begriffe, die dann auch Eingang gefunden haben in die Psychoanalyse. Also zum Beispiel stammt von ihr der Begriff Talking Cure, also Redekur.
Weil sie ja nur Englisch reden können.
Genau, richtig. Und noch ein anderer Begriff, der auch von ihr kommt, ist zum Beispiel Chimney Sweeping.
Okay.
Damit hat
das
sie
ist quasi so das Aufräumen.
Genau, richtig. Ja. Dieses Geschichten abnehmen. Also sie hat quasi in diesem Zustand diese Geschichten erzählt und dann hat sie das quasi als Chimney Sweeping bezeichnet. Und das sind Begriffe, die quasi heute noch in der Psychoanalyse auch verwendet werden. So.
Ja, ist ganz praktisch, dass sie so diese Lingua Franca dann schon vorweggenommen hat und gleich die englischen Begriffe gefunden hat.
Das stimmt, ja. Breuer beendet dann nach 2 Jahren die Behandlung relativ abrupt im Juni 1882. Und in seinem Bericht heißt es dann, dass die Patientin sich vollständiger Gesundheit erfreut. Das kann allerdings nicht so ganz richtig sein, weil sie auch in den nächsten Jahren noch viel Zeit in Sanatorien verbringt. Mhm. Das ist allerdings eine Zeit, die nicht mehr so gut dokumentiert ist. Denn die Jahre zwischen 1883 und 1888, da wissen wir nicht so viel über Bertha Pappenheim. Wir wissen nur, dass sie eben in einigen Sanatorien war. Und auch, dass sie in dieser Phase auch zum Beispiel eine Elektrotherapie hat über sich ergehen lassen müssen. Und sie hat auch eine Arsen- und eine Kininbehandlung bekommen. Und sie hat sehr viel Morphium gegen ihre Neuralgieschmerzen bekommen. Mhm. Die Zeit, wo wir Bertha Pappenheim wieder deutlich besser fassen können, ist dann ab 1888. Da zieht sie nämlich mit ihrer Mutter zurück nach Frankfurt. Und sie führt ab jetzt ein Leben, wo sie sehr aktiv ist und wo man und sie führt ein Leben, als hätte es diese Krankheitsphase nie gegeben. Und das macht auch ein Stück weit die Faszination aus, weil das so ein Rätsel bleibt, wie sie dann am Ende tatsächlich geheilt wird. Denn nach Breuers Bericht war sie 1882 geheilt, aber eben verbringt dann noch quasi fast 5 Jahre in Sanatorien und war eben noch lange nicht geheilt. Sie beginnt jetzt zum Beispiel zu schreiben, veröffentlicht die ersten Bücher. Da hat sie das Pseudonym P. Berthold und sie engagiert sich dann sehr stark in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Und die jüdische Gemeinde damals in Frankfurt, die verändert sich zu dem Zeitpunkt sehr stark, weil sich weil sehr viele Juden und Jüdinnen aus dem Osten zuwanderten, was unter anderem daran lag, dass ab 1881 kommt es zu zahlreichen Pogromen in Russland. Und viele von den Juden und Jüdinnen fliehen dann eben auch nach Frankfurt. Und da gab es dann Reformer in den israelitischen Hilfsvereinen, die gesagt haben, wir müssen die öffentliche und die private Fürsorge umgestalten und professionalisieren. Und das hat Bertha Pappenheim ebenfalls erkannt und hat sich dann begonnen, da zu engagieren. Sie kritisiert zum Beispiel das sinnlose Almosengeben, das sie bezeichnet als ein Narkotikum, das auf die Empfänger nur schädlich und demoralisierend wirken würde. Und sie wird eben in den nächsten Jahrzehnten die prägende Figur sein, die den Bereich der Wohlfahrtspflege professionalisiert. Sie sagt zum Beispiel, das ist ein Zitat von ihr, die Gedankenlosigkeit des Gebens muss künftighin einem reinen, vernünftigen, planmäßigen, zweckdienlichen Helfen weichen. Und damit wird im Leben der jüdischen Frau der erste Schritt getan sein, sich der Frauenbewegung anzuschließen. Mhm. Da sehen wir jetzt auch schon das, was Britta Konz angesprochen hat, diese beiden Aspekte, die bei ihr immer zusammenkommen, das Religiöse und eben auch das Feministische. Und die Sozialeinrichtungen damals waren noch sehr männlich geprägt. Also Frauen damals kämpften auch dafür, zum Beispiel als Lehrerin arbeiten zu dürfen. Und es ist das Jahr 1895, in dem ihr Engagement so richtig beginnt in der Wohlfahrtspflege. Und es ist genau das Jahr, in dem das Buch Studien über Hysterie von Breuer und Freud erscheint. Und in diesem Buch ist die Geschichte der Anna O. die erste von 5 Krankengeschichten. Und sie arbeitet dann in einem Mädchenwaisenhaus und übernahm dann die Leitung 1897. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, sie hat ihr Leben lang ohne Entlohnung gearbeitet, sondern hat ihr Geld dann immer gespendet. Und sie wird jetzt in den nächsten Jahren eine wichtige Stimme der jüdischen Frauenbewegung und beteiligt sich an etlichen Diskussionen. Und vielleicht noch ein paar Worte, was denn das Besondere ist an der jüdischen Form der Wohltätigkeit, der CDK. Und da wird uns jetzt Britta Konz noch was zu erzählen.
Und da gibt es eben diese jüdische Tradition, dass Gott ist Schöpfer, aber der Mensch ist ein Stück weit über die Ebenbildlichkeit Mitschöpfer. Das heißt, er tritt auch sozusagen für die Welt ein und dass die Welt so einen guten Fortbestand hat. Und da ist eben Gerechtigkeit ein ganz, ganz wesentlicher Faktor und die Tzedaka, also die Wohltätigkeit. Und die jüdischen Frauen haben damals aber gesagt, wir müssen, oder allen voran eben Bertha Pappenheim, diese traditionelles Wohltätigkeitsverständnis, nachdem man dann so Almosen gibt, das führt nicht dazu, dass sich die soziale Lage wirklich verbessert, sondern, und da war die Argumentation ähnlich wie bei den Lehrerinnen, wir brauchen professionell geschulte Personen, die das machen, wir brauchen eine Struktur. Und da hat Bertha Pappenheim so von der Settlement-Bewegung Ideen übernommen, wo man so gesagt hat, wir müssen in direkten Austausch treten mit den Empfängerinnen der Wohltätigkeit. Also es nützt nichts, wenn man einfach irgendwo hinspendet, sondern wir müssen auch in die Wohnung gehen, mit den Frauen sprechen. Und das hat Bertha Pappenheim eben auch gemacht. Also sie ist ja nach Galizien überall hingereist. Irgendwie gibt es auch abenteuerliche Geschichten, dass sie unter ihrem Kleid sich in Zeitungspapier eingehüllt hat, weil es so kalt war. Und dann ist sie wirklich in die Bordelle gegangen und hat mit den Frauen gesprochen und hat versucht wirklich auch so ein bisschen die Stimmen einzufangen oder zu gucken, wo sie helfen kann. Und diesen Bereich, diesen Sektor eben mit ausgebaut zu haben, das ist so eine ganz wesentlicher Beitrag, den jüdische Frauen da geleistet haben.
1904 wurde dann auf ihre Initiative hin der Jüdische Frauenbund gegründet, von dem es heißt, der Bund verfolgt die Gesamtinteressen der jüdischen Frauenwelt. Der war also, wie jetzt schon häufiger genannt, feministisch und jüdisch. Bertha Pappenheim war Teil der gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegung. Das heißt, sie forderte zwar gleiche Rechte ein, aber gleichzeitig stand sie für die tradierten Geschlechterrollen. Wir hören jetzt noch einmal Britta Konz, die uns erzählt, was es für Bertha Pappenheim bedeutet hat, Teil der konfessionellen Frauenbewegung zu sein und was für Konflikte das so nach sich gezogen hat.
Die Argumentation der gemäßigten Frauenbewegung war, ja, Männer und Frauen sind grundverschieden. Und deshalb können Männer eigentlich nicht Mädchen ausbilden adäquat, weil sie gar nicht das Verständnis von dieser weiblichen Eigenart haben. Und das war ja so eine Argumentation, dass Frauen Lehrerin werden müssen, weil sie eben so grundverschieden sind von Männern, dass sie eben die Mädchenbildung bestreiten müssen. Und dazu müssen sie ausgebildet werden. Und diese Argumentation hat Bertha Pappenheim übernommen. Und da gab es sicherlich radikalere Flügel der Frauenbewegung. Also von daher war sie jetzt nicht in der allgemeinen Frauenbewegung, hat sie sich nicht dem Flügel zugeordnet, der jetzt da ganz streitbar war. Aber dadurch, dass sie sich der Sittlichkeitsfrage zugewandt hat, ist sie natürlich nochmal in diese ganzen Konfliktfelder doller reingekommen, weil das Stereotyp war, es gibt Mädchenhandel und das sind hauptsächlich Juden. Und Juden sind ja sozusagen so, dass sie irgendwie schachern und ihre Mädchen verkaufen. Und Bertha Pappenheim ist da auch wieder, dass sie gesagt hat, wir müssen den Dingen auf den Grund gehen und hat gesagt, gut, dann müssen wir schauen und hat gemerkt, dass es eben in der Tat viele jüdische Frauen in den Mädchenhandel reingeraten, weil sie rechtlos sind und weil sie nicht genug rechtlich geschützt sind, weil sie in Ehen reingebracht werden, die nur auf religiöser Grundlage getroffen werden und nicht rechtlich abgeschlossen sind und von daher sind sie leichte Opfer. Und das hat zu Konflikten geführt, weil viele Juden gesagt haben, ja, aber wenn wir das öffentlich machen, dann arbeiten wir Antisemiten in die Hände. Und da hat sie eben zum Beispiel gesagt, das nützt ja nichts, wir müssen trotzdem dieses Unrecht bekämpfen. Und da kam sie sozusagen in Konfliktpunkt. Und sie kam auf eine andere Art und Weise in Konfliktpunkt, dass sie stammt ja aus dem orthodoxen Judentum und ihr war religiöse Tradition und so eine tiefe Religiosität zeitlebens wichtig. Und es gab ja andere Strömungen im Judentum, die dann eher säkularer waren. Bei denen hatte sie Unterstützung für den Kampf für die Frauenrechte. aber die waren nicht so, die konnten nicht so mit diesem, mit dieser Betonung des Jüdischen oder mit der jüdischen Tradition. Also sie hatte ja auch das Heim des Jüdischen Frauenbundes in Neu-Isenburg, wo es ihr ganz wichtig war, den Kindern lebendige jüdische Tradition beizubringen. Im Übrigen auch, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, dass das hauptsächlich von Frauen geleitet wurde. Also da hat sie so eine feministische Variante sozusagen von jüdischer Tradition gelebt. Aber dadurch hatte sie unter den säkularen Juden eine ambivalente Unterstützung und unter den Orthodoxen, die dann eher sozusagen die Betonung von Tradition geteilt hätten. Da hatte sie aber dann nicht die Unterstützung für den Kampf für Frauenwahlrecht, für Bat Mitzwa und so weiter. Also von daher war sie da, ja, hat sie sich bewusst immer auch so ein bisschen in die Kontrast reinbegeben, aber das ist auch so, das ist auch ein Stück weit sie selber gewesen. So.
Die Sache mit Neu-Isenburg werden wir uns jetzt dann noch, nachher noch ein bisschen genauer anschauen. An der Stelle war mir jetzt einfach nur wichtig, nochmal zu zeigen, dass sie in ganz viele Konflikte involviert war. Ja. Aufgrund eben dieser ambivalenten Stellung, die sie hatte. Bei den Orthodoxen hat sie eben das Problem gehabt, dass sie zu stark eben auch diese ganzen Sittlichkeitsfragen behandelt hat und auch öffentlich gemacht hat. Den säkulareren Strömungen war sie eben, die ja eigentlich sie stärker unterstützt haben, auch mit den feministischen Theorien, die sie vertreten hat. Da hat sie dann das Problem gehabt, dass sie sozusagen zu stark den religiösen Anteil noch vertreten hat.
Also sie ist eigentlich ständig zwischen Stühlen gesessen, oder?
Genau, ja, so kann man es sagen.
In ihrer Arbeit.
Der Jüdische Frauenbund, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, war mit einer der wichtigsten Organisationen zu der Zeit. 1907 hatte der schon 32.000 Mitglieder und in den 1920er Jahren waren es fast 50.000. Und es gibt aber ein Thema, das war für Bertha Pappenheim besonders wichtig. Das wurde jetzt auch schon in den Einspielern, glaube ich, genannt. Das war der Mädchenhandel. Mhm. Sie war an der Gründung des Vereins Weibliche Fürsorge beteiligt, dessen Leitung sie dann auch übernommen hat. Und das ist insofern interessant, weil das der erste rein weibliche jüdische Verein in Deutschland war. Und das war ein Verein, der arbeitete gegen Mädchenhandel und unterstützte bedrohte und verarmte Frauen. Was auch im Einspieler genannt war, was teilweise ein Problem war für Bertha Pappenheim, war, dass ihre Arbeit immer wieder für antisemitische Propaganda benutzt wurde. Also wenn sie sich zum Beispiel öffentlich über die Beteiligung von Juden am Mädchenhandel geäußert hat, dann wurde das zum Beispiel im Stürmer aufgegriffen für antisemitische Traktate.
Ja.
Und sie sagt aber immer wieder, dass es trotzdem wichtig ist, das nicht zu verschweigen und öffentlich zu machen. Für den Kampf gegen den Mädchenhandel, da wird sie dann auch eine international führende Stimme gegen den Mädchenhandel. Sie beginnt ganz viele Reisen zu machen, um sich vor Ort ein Bild zu machen und Frauen zu unterstützen. Sie reist zum Beispiel nach Galizien, geht dort in Bordelle. Sie reist nach Russland, um den Opfern der Pogrome zu helfen, indem sie zum Beispiel Waisenkindern in Frankfurt aufnahm. Und die Erfahrungen, die sie da gemacht hat, die führten dann zu dem Plan, ein eigenes Mädchen- und Kinderheim zu gründen. Was dann ein paar Jahre später, 1907, auch gelang. Das ist auch schon angedeutet worden. Das ist das Heim in Neu-Isenburg. Das ist in der Umgebung von Frankfurt. Mhm. Dieses Heim stand unter dem Leitmotiv Schutz den Schutzbedürftigen und Erziehung den Erziehungsbedürftigen. Und dieses Heim wurde streng nach jüdischen Riten geführt. Das heißt also, die Erziehung zu jüdischem Gemeinschaftsleben war da ein ganz zentraler Punkt. Und Britta Konz erzählt uns jetzt im Folgenden, welche Rolle das Heim in Neu-Isenburg für Bertha Pappenheims Arbeit hatte.
Ein Herzstück ihrer Arbeit war ja das Heim des Jüdischen Frauenbundes in Neu-Isenburg. Und da gibt es auch noch Gedenkstättenarbeit, also da kann man auch noch das Haus sozusagen besuchen. Und das, finde ich, ist noch erwähnenswert, weil sie da wirklich versucht hat, beispielhaft zu leben, was so ihrer Ansicht nach moderne jüdische Identität war. Also insgesamt hat Bertha Pappenheim und haben der Jüdische Frauenbund versucht, so ein weibliches jüdisches Projekt der Moderne zu entwickeln. Sie haben gesagt sozusagen, wir haben Aufgaben, drängende Aufgaben der Gegenwart und wir sind sozusagen als Frauen einerseits zuständig sozusagen für so eine Akkulturation, für ein modernes Judentum, aber das darf nicht auf Kosten sozusagen der jüdischen Tradition gehen. Und jetzt versuchen wir mal beides in Einklang zu bringen und so eine moderne jüdische, aber religiöse Identität zu schaffen und die dann auch an die nachfolgende Generation weiterzugeben, dass eben nicht das Judentum aufgegeben wird und dass die Anpassung an die deutsche Kultur dazu führt, dass Juden nicht mehr ihr Bezug zum Judentum haben.
Das Heim war für viele Kreise der jüdischen Gemeinde eine Provokation. Also sie hat sich dort zum Beispiel auch unehelich geborenen Kindern angenommen. Es war nämlich üblich zu dem Zeitpunkt noch, dass unehelich geborene Kinder nicht als Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft akzeptiert wurden. Das heißt, sie wurden deshalb oft zur Adoption freigegeben oder an christliche Waisenhäuser gegeben. Und in Neu-Isenburg galt der Grundsatz, dass alle Kinder gleich zu behandeln sind und nicht nach der Herkunft gefragt wurde. Was sie in Neu-Isenburg schafft, ist, dass sie Wohltätigkeit, dass sie die Wohltätigkeit professionalisiert, hin zu etwas, was wir heute als Sozialarbeit bezeichnen würden. Also sie schreibt zum Beispiel einen bekannten Aufsatz, Wehe dem, dessen Gewissen schläft, heißt er, wo sie eben auch betont, dass Armenhilfe zentralisiert und professionalisiert werden muss. Und das hat sie vorgelebt in Neu-Isenburg, indem sie zum Beispiel die Arbeit dort sorgfältig in Akten und Berichten festgehalten hat, was sie dann nachgehende Fürsorge genannt hat. Sie gründete dann auch den Weltbund jüdischer Frauen, allerdings war das im Mai 1914 und mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde dann die Organisation wieder aufgelöst. Bertha Pappenheim ihr war zwar die jüdische Tradition sehr wichtig, aber sie war eben auch sehr verankert in der europäischen deutschen Kultur. Und deshalb hat sie die zionistische Bewegung immer sehr stark kritisiert. Also der Zionismus ist ja die Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, die gefordert hat, einen eigenen Judenstaat zu gründen und in den folgenden Jahren immer mehr Zulauf bekommen hat. Und es kam für sie aber nicht in Frage, weil sie hat gesagt, dass damit die jahrhundertelangen Bemühungen um rechtliche und kulturelle Gleichstellung dann quasi dahin wären, die sie hier geführt haben.
Ja.
Und sie hat dann aber auch gleichzeitig damit eben auch die Gefahr durch den Nationalsozialismus falsch eingeschätzt, hat sich lange gegen eine Auswanderung ausgesprochen und hat aber dann die Zwangsauflösung des Jüdischen Frauenbundes nicht mehr erlebt. Sie ist nämlich 1936 gestorben und im jüdischen Teil des Frankfurter Hauptfriedhofs begraben. Und damit hat sie auch das Schicksal des Heimes in Neu-Isenburg nicht mehr erlebt, das nämlich 1938 dann in den Novemberpogromen dann niedergebrannt wurde, also das Haupthaus.
Okay.
Und 1942 wurde die Organisation dann überhaupt von der Gestapo aufgelöst und die Bewohnerinnen und Bewohner nach Theresienstadt deportiert, wo die meisten dann von ihnen in Auschwitz ermordet wurden. Und heute ist dort in Neu-Isenburg eine Gedenkstätte. Und wir hören jetzt nochmal Britta Konz mit einem kurzen Fazit dazu.
Und musste dann aber leider am Ende ihres Lebens, also sie hat zum Beispiel auch die Kinderverschickung bekämpft, weil sie gesagt hat, Kinder gehören in ihre Familie und wir sind Deutsche und hat kritisch auf den Zionismus geschaut, weil ihr der zu ideologisch war und diese ganzen Vorstellungen von gemeinschaftlicher Kindererziehung und das politisch aufgeladen, das hat ihr missfallen. Dann hatte sie irgendwer in Neu-Isenburg verpfiffen und sie wurde zur Gestapo vorgeladen und dann ist sie verhört worden und dann war ihr das Protokoll, und das war auch wieder typisch Bertha Pappenheim, nicht eindeutig genug, und dann hat sie das echt korrigiert, an die Gestapo zurückgeschickt und hat gesagt, das ist nicht ganz richtig gewesen. Hat aber da dann gemerkt, sie hat die Gefahr unterschätzt. Also es ist doch gefährlicher, als sie dachte, und hat dann schon noch zugegeben, dass sie sich geirrt hat und dass eigentlich Ausreise besser wäre. Und das, glaube ich, was ja auch ein Stück weit tragisch ist, dann so am Ende des Lebens auch zu merken, dass so das, wofür sie so gekämpft hat oder was so ihre Vision war, so ein selbstbewusstes, modernes deutsches Judentum, dass die Deutschen das zerstören.
Ja, sie hat auch schon in den Anfang, ich glaube 1930, hat sie ein paar Nachrufe auf sich selbst verfasst, wo sie die Kritik an ihrer Arbeit schon ironisch überspitzt hat. Die enden nämlich dann immer mit einem Schade. Also zum Beispiel, einer davon heißt, Zitat, sie gründete im Jahre 1904 den Jüdischen Frauenbund, dessen Bedeutung längst nicht erfasst ist. Die Weltjudenschaft, Männer und Frauen, könnten ihr für diese soziale Tat dankbar sein. Sie sind es nicht. Schade. Und so gibt es also eine Zahl, zahlreiche Nachrufe, die sie dann auf sich über sich verfasst hat, wo sie dann eben immer mit Schade endet. Ja, und da du ja in Wien bist, Richard.
Ja.
Du kannst dir Du kannst dir auch noch was von Bertha Pappenheim in Wien anschauen.
Okay.
Es existieren nämlich zwei Sammlungen von ihr im Museum für angewandte Kunst.
Okay.
Eine Spitzensammlung und eine Sammlung mit Eisenkunstguss.
Ha, warum? Also wie sind diese Sammlungen entstanden und warum sind die dort?
Wie die nach Wien kommen, weiß ich nicht, aber das waren wohl beides so ein bisschen so ihre Steckenpferde.
Spitzen- und Eisenkunst in der Angewandten, sagst du?
Genau, in der Angewandten. Es gab vor ein paar Jahren auch mal eine Ausstellung dazu, aber das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her.
Okay, spannend.
Ja, Richard, und das war meine Geschichte über Bertha Pappenheim, eine zentrale Figur der konfessionellen Frauenbewegung, Gründerin des Jüdischen Frauenbundes, bedeutende Stimme im Kampf gegen den Mädchenhandel, Pionierin der Sozialarbeit, die aber dennoch vor allem als berühmte Patientin in Erinnerung geblieben ist, als Urpatientin der Psychoanalyse sozusagen.
Ha. Ja, sehr gut. Also ich persönlich finde ja den anderen Teil ihrer Biografie viel spannender als die Mitwirkung an Freuds Aufstieg beziehungsweise der Psychoanalyse. Sehr spannend. Also ich finde es auch sehr gut, diesen Ansatz, sie quasi zu befreien von der Tatsache, dass sie eigentlich nur bekannt ist als die Anna O. Wobei, ich frage mich, was hast du gesagt, ab wann ist klar gewesen, dass sie die Anna O war?
Erst ab
19... Du hast gesagt, der Fußnote oder so hat das irgendwie...
Genau, das war erst ab 1953.
Okay. Wie ist sie denn rezipiert worden, sagen wir, bis zu diesem Zeitpunkt?
Also das liegt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie viel erinnert wurde dann in der direkten Nachkriegsgeschichte, weil mit Nationalsozialismus kommt ja dann erstmal der Bruch.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob die Jahre dann gereicht haben. Also es ist so, dass viele ihrer, oder es gibt einige, die an sie erinnert haben, die sich in zum Beispiel in New York dann getroffen haben. Und unter anderem auch ihre Biografin, weil es war dann so, dass nachdem bekannt wurde, dass sie Anna O. ist, hat ihre Biografin gesagt, sie will jetzt sofort eine Biografie schreiben über Bertha Pappenheim, dass sie quasi nur noch als Anna O. erinnert wird.
Ja.
Und das hat sich aber alles verzögert und am Ende ist es doch im Grunde so gewesen, dass sie als Anna O. erinnert wurde.
Mhm.
Und an der Stelle noch vielen Dank an Professorin Britta Konz, die uns für diese Folge als Expertin zur Verfügung gestanden hat. Und das Thema ist ein Hinweis einer Hörerin. Und es ist eine Hörerin, die du auch kennst, Richard.
Ah ja?
Weil sie schon mal in einer Zeitsprungfolge zu Gast war. Der Hinweis kommt von Juna Großmann, die uns in Zeitsprung 86 die Geschichte des Sabbatai Zvi, des falschen Messias, erzählt hat.
Ja, natürlich. Sehr gut.
Ja, also vielen Dank, vielen Dank, Juna, für den Hinweis.
Ja, gut. Daniel, dann würde ich sagen, soll man einen Feedback-Blog machen?
Mach mal einen Feedback-Blog. Mach mal einen Feedback-Hinweis-Blog.
Ah ja, Feedback-Hinweis-Blog heißt es mittlerweile. Gut, also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann es entweder per E-Mail machen, feedback@zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website, zeitsprung.fm. Kann es auch auf Twitter machen, das sind wir mit dem Account twitter.com/zeitsprung.fm oder auch persönlich ich jetzt Stormgrass Daniel @Mestzner und wer auf Facebook ist, kann uns dort natürlich auch finden unter facebook.com/zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, einfach all die Dinge machen, die man macht, um uns zu bewerten oder uns zu sagen, wie gut oder wie schlecht wir sind, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io oder einfach wo auch immer man Podcasts herkriegt. Da gibt es meistens für sowas eine Möglichkeit.
Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen, damit wir dieses Programm hier Woche für Woche abfahren können.
Abfahren? Das ist ein neuer Ausdruck jetzt.
Wir bedanken uns in dieser Woche bei Konstanze, Matthias, Martina, Dominik, Jonathan, Tim, Ute, Florian, Kevin, Wilfried und Dominik. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Und dann, Richard, wollte ich noch einen Dank loswerden.
Okay.
Nämlich, wir haben uns schon länger nicht mehr über die iTunes-Kommentare bedankt. Und da sind wieder großartige Kommentare dazugekommen. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Das ist immer eine sehr große Freude, die zu lesen und auch immer super motivierend.
Richtig. Es stimmt nämlich. Ich habe nämlich vor kurzem habe ich so einen gelesen und da teilweise werden wir auch direkt angesprochen in diesen Reviews. Und es gibt auch keine Möglichkeit, da zu antworten.
Ja.
Also man kann ja nicht so sich bei iTunes einloggen und sagen, oh, vielen Dank dafür. Das heißt, man muss das so stehen lassen und dann eben hier, so wie du es jetzt gerade gemacht hast, bedanken.
Sehr gut, Richard. Ja, und dann?
Ja, dann bleibt uns eigentlich eh nur noch einer Person das letzte Wort zu geben, die es eigentlich immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.